Hallo, herzlich willkommen zu Data aus deinem Hals, einer kleinen Solo-Darbietung heute. Ein Ersteindruck zur neuen Strange New Worlds Episode. Wie heißt sie? A Space Adventure Hour, Weltraumabenteuerstunde. Spoilerwarnung an dieser Stelle. Ich hab die Folge heute gesehen, ihr vielleicht auch schon, vielleicht auch noch nicht. Wartet, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Ich werde jetzt aber auch nicht so super detailliert in alles eingehen, aber möglicherweise verrate ich das Ende und dann wäre es ja doch irgendwie blöde, wenn ich, Soll ich den Inhalt überhaupt? Ich weiß echt nicht. Ich habe die Folge heute gesehen und ich weiß ehrlich gerade gar nicht. Ich hatte jetzt überlegt, schaue ich sie mir jetzt einfach nochmal an. Lag es vielleicht an der deutschen Synchro, die ich mir jetzt deswegen angetan habe, die ich furchtbar hölzern und zäh und unlebendig fand. Wirklich furchtbar unlebendig. Steif und tot, regelrecht. Ich habe sie mir auf Deutsch angeschaut. Ich habe mir die Folge, weil ich gerade zu Besuch bei meinen Eltern bin und meine Eltern jetzt nicht Star Trek-Fans sind, sich aber gerne hin und wieder mal, wenn sie Lust drauf haben, meistens mit mir zusammen irgendwas Star Trekiges anschauen. Meistens sind es dann lieber ältere Serien, die sie halt auch noch so von früher kennen. Haben aber auch Spaß an den neueren Sachen. Wir haben uns in letzter Zeit tatsächlich ein paar Star Trek Folgen, also ein paar neuere Sachen immer wieder mal angeschaut, zuletzt eben auch Strange New Worlds. Und da dachte ich, naja, gut, da kennen sie jetzt ein bisschen was. Ist zwar ein gewisser Sprung nach vorne, weil wir da noch in der ersten Staffel feststecken. Und das ist ja jetzt die dritte Staffel, die vierte Episode mittlerweile. So ein paar Dinge habe ich ihnen dann vorher erklärt und der Rest dachte ich mir, ja, erklärt sich dann schon von selber. Nun habe ich schon bei meinen Eltern auch gemerkt, während wir die Folge schauen, so richtig spannend wurde das nicht und es war alles ein bisschen zäh und mein Vater ist irgendwann kurz aufgestanden, mal rausgegangen, irgendwas im Garten rumgeräumt, meine Mutter schaut auf ihr Handy. Nun gut, dann könnte ich sagen, ja, denen fehlt halt die Vorkenntnis und das sind keine Star Trek-Fans und dann kann man, ja, aber meine Eltern können einen guten Film und eine gute Serie und eine spannende Episode durchaus trotzdem erkennen, den Anspruch haben sie und das war es hier leider gerade nicht. Und es lag jetzt aus meiner Sicht als Star Trek-Fan nicht daran, dass hier das Holodeck viel zu früh auftrat. Das Geschrei der Fans geht mir ganz herzlich am allerwertesten vorbei. Vor allem, weil am Ende der Episode die Holodeck-Technologie nochmal für ein paar Jahre oder Jahrzehnte auf Eis gelegt wird. Also das mit dem Holodeck, dass wir das offiziell erst im 24. Jahrhundert haben, Next Generation, als das dann wirklich auftaucht und Teil dieser Geschichten immer wird, die erzählt werden. Und man vermisst das ja auch. Man vermisst tatsächlich die Holodeck-Geschichten. Meine Mutter meint das Erste, was sie sagen, ach, eine Holodeck-Geschichte, die mag ich besonders gern. Und ich, schauen wir mal, was passiert. Ich mag die ja auch gern. Aber das mit dem Holodeck, Entschuldigung, ich muss gerade mal ganz kurz ein kleines Nebengeräusch fabrizieren. Ich versuche weiter zu reden dabei und es unstörend zu machen. Klappt nie, aber was soll's. Das mit dem Holodeck, das gibt's auch tatsächlich, das gab's auch schon bei, nicht bei TOS, aber bei TAS, bei der Zeichentrickserie, die Nachfolgeserie der Originalserie. Da gab's den Erholungsraum, The Recreation Room. Das wird zwar hier direkt schon jetzt Holodeck genannt, und weil das Ganze aber noch sehr unausgegoren scheint, hat man das wohl noch auf Eis gelegt und ein paar Jahre später, ja vielleicht 10 Jahre ungefähr um den Dreh rum, dürfte, na sagen wir mal, ein gutes Jahrzehnt nach dieser Episode dürfte dann auch TAS ungefähr spielen, die Zeichentrickserie. Und da sehen wir dann tatsächlich zum ersten Mal den Prototyp, den Vorläufer des Holodecks, wo noch keine Holo-Romane, Holo-Geschichten erzählt werden, wo einfach die Crew zur Entspannung hingehen kann, um schöne Landschaften oder zu erleben, ne? sich im Wald aufzuhalten. Also man hat dann wohl nachträglich eine abgespeckte Version in Universe aus dieser Geschichte herausgeholt. Okay, ich erzähle es kurz. Es wird ein Prototyp des Holodecks getestet. Lahan, die Sicherheitschefin, soll sich da mal vergnügen und das mal auf Herz und Nieren testen. Und wie es halt so ist bei einer Holodeck-Geschichte, es geschehen jetzt Dinge, die nicht geschehen sollen. Die Sicherheitsprotokolle sind fast automatisch sofort außer Kraft gesetzt. Lahan und vermeintlich Spock sind dann auf dem sind auf dem Holodeck gefangen und sie müssen erst das Programm bis zum Ende durchlaufen, um wieder aus dem Holodeck raus zu können. Und weil die Technologie noch nicht so weit ist, ist eben gerade das Schiff in Gefahr, denn das Holodeck verbraucht so viel Energie, dass es nichts mehr übrig bleibt für Antrieb, Schilde, Lebenserhaltungssysteme. Und da ist man jetzt gerade dabei, einen binären Stern zu untersuchen, der Krawums Krabottig explodiert und die Enterprise mal eben in Gefahr bringt, und in letzter Sekunde schaffen sie es dann doch noch kurz wegzukommen. In vorletzter Sekunde schafft es Scotty, der junge Scotty, der eigentlich gerade daran verzweifelt, dass das Holodeck Dinge macht, die es nicht machen sollte, und sich nicht traut zu sagen, hey, ich habe da einen Fehler gemacht, könnte mir mal jemand helfen? Er wendet sich dann an Uhura, die ihm dann so unter der Hand hilft, und dann schafft Lahan das am Ende dann doch noch, den Mordfall aufzuklären, den Mordfall in der Geschichte im Holodeck, und dann kommen sie da weg. Ach, es ist irgendwie, es hätte eigentlich alles wirklich schön sein können. Die Geschichte in der Geschichte. Ich mag ja diese Fish-out-of-Water-Geschichten. Man sieht die Crew, weil das Holodeck zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Lage ist, komplexe Figuren aus dem Nichts aufzubauen, muss es sich auf Transporter-Signaturen beziehen. Und dann kann das Holodeck nur Personen schaffen, die es also schon gibt. Was lustig ist, dadurch sehen wir die Crew in trolligen, lustigen Rollen. Es ist ein Mordfall in einer schicken Villa einer Hollywood-Agentin, Hollywood-Produzentin. Und sie sind alle irgendwie da und es ist witzig. Kirk ist da, also Jim, Kirk und die anderen alle in trolligen Rollen. Und in der Geschichte, die Geschichte in der Geschichte ist, dass das Schauspieler sind und Produzenten und Drehbuchautoren, die ja den Prototyp der Star Trek TOS-Serie spielen. Also sehen wir am Anfang als Cold Open, und das ist eigentlich schon erstmal ziemlich geil, die in dieser Holo-Geschichte spielende Ur-Serie, TOS-Serie, alles noch viel schrottiger, aber sofort wiedererkennbar mit den Farben, mit den Kostümen, noch mehr cheesy, noch B-Moviger, Fernseh-Science-Fiction-mäßiger. Und es zieht sich aber so hin. Es könnte so geil sein, und du hast das Gefühl, komm doch mal auf den Punkt. Allein Kirk, der das dann als Kommandant der USS Adventure in der Serie, die dann Final Frontier sich nennt, Kirk, der dann seine Kirk-Sprache benutzen darf, und das alles hat natürlich persifliert und Meta-Ebene und Meta, hast du nicht gesehen, nochmal dick drauf auf die Meta-Tube gedrückt. Es könnte alles geil sein, aber du hast einfach das Gefühl, diese ganze Folge hat einfach kein richtiges Timing, kein richtiges Tempo. Es zieht sich, allein diese eigentlich wirklich schöne, geile, gefühlte halbe Ewigkeit vor dem Cold Open, der dann auch noch im Stil der alten TOS-Serie gemacht ist. Das ist toll. Das sind tolle kreative Ideen, wie dann dieses Modell, Raumschiffmodell der USS Adventure, alles so schön cheesy durch das Weltall düst, wie eben damals noch in zu TOS-Zeiten. Nur noch ein bisschen schlechter, noch ein bisschen cheesiger. Ich weiß nicht, tatsächlich nicht, wie lange das dauert. Es hat sich angefühlt, als ob es eine halbe Stunde war. Hätte man das um die Hälfte gekürzt, wäre es knackig gewesen und dann wäre mehr Zeit gewesen, gefühlt eine halbe Ewigkeit mehr Zeit, um die Geschichte auf dem Holodeck komplexer zu erzählen. Aber irgendwie, Jonathan Frakes, habe ich herausgefunden, hat auch noch Regie geführt. Eigentlich jemand, der das wirkt, sowas doch inszenieren kann. Aber es zieht sich, es war nicht spannend. Und am Ende ist die Geschichte viel zu schnell aufgelöst. Du denkst, wie, als dann, jetzt der große Spoiler, als sich rausstellt, dass der Spock auf dem Holodeck mit dem Laan, die in die Rolle der Detektivin schlüpft und irgendwie auch noch romantische Gefühle für Spock hegt, mit dem sie dann am Ende noch tanzt. Und das ist alles viel zu viel und viel zu zäh und das nimmt alles viel zu viel Zeit. Auch die Tanzerei mit Spock, das ist irgendwie so ein bisschen unangenehm, fremdschämig, aber hauptsächlich zäh und undynamisch und unorganisch. Es zieht sich und es findet, wie diese Besprechung gerade, kein Ende. Und es ist nicht mal eine Viertelstunde. Und ich habe schon das Gefühl, ich rede hier schon stundenlang um den heißen Brei rum und komme zu nichts. Aber es gibt irgendwie auch nichts, worüber ich da reden kann. Das ist, als dann die Auflösung endlich kommt, am Ende, so gegen Ende der Episode, hast du das Gefühl, das kann jetzt nicht die Auflösung sein. Da muss nochmal irgendwas passieren. Da muss nochmal noch eins draufgesetzt werden. Als sie dann das Holodeck verlassen, muss das Holodeck ihnen doch die echte Enterprise nur vorgespielt haben. Computer, nochmal, Computer, Ausgang bitte. Ja? So diese Sicherheit, nochmal nachfragen, habe ich wirklich das Holodeck verlassen? Ist alles schon mal da gewesen und weil es jetzt zum ersten Mal da ist, ist es zwar für die Crew der alten Enterprise, also der neuen alten, vor der alten Enterprise, irgendwie ganz neu und zum allerersten Mal. Aber für uns halt leider nicht. Für uns Zuschauer ist es nicht neu. Wir kennen das alle schon und da hätte man irgendwie was Spannenderes erleben müssen. Vor allem hätten wir die technischen Unvollkommenheiten sehen müssen. Also das ist ja ein Vorläufermodell. Das hätte eigentlich noch längst nicht so ausgereift sein dürfen. Schon dadurch hätten spannende Sachen passieren müssen. So spannend für uns, die wir halt das Holodeck als diese perfekte Illusion gewohnt sind, in der es keine Grenzen gibt, an die man stoßen kann, der nicht einfach... Es hätte hier zum Beispiel einfach passieren müssen, dass Laan eine Tür nicht öffnen kann, weil da das Holodeck zu Ende ist und sie da nicht durchgehen kann, weil das Holodeck an seine Projektionsgrenzen stößt. Oder eben Dinge, die wir so vollkommen selbstverständlich gewöhnt waren, die es eben nicht gibt. Das ist einfach hier noch nicht der Fall gewesen. Man hat wie üblich in der Vorläuferserie ältere Serien, die aber in späterer Zeit spielen, sich diesen Spagat nicht geschafft, das Design älter wirken zu lassen, als es dann später ist. Das ist halt eine Designfrage. Das ist, wenn es einfach nur um Design geht, dann nehme ich das mittlerweile hin. Das war schon bei Enterprise so, das war bei JJ Trek so, das ist mittlerweile bei fast... Das ist Discovery, Strange New Worlds, okay, aber hier wäre es tatsächlich wichtig gewesen für die Handlung, für das Verständnis, dass man sich da ein bisschen mehr macht und dass man halt daraus sich ergebend spannende Geschichten erzählt, also mehr Spannung zieht, dass dieses Holodeck einfach noch nicht so viel kann. Das kriegt man zwar auch gezeigt, aber man kriegt es leider nur von außen gezeigt, von Scotty, vom Maschinenraum aus. Aber man kriegt das diese Selbstverständlichkeiten, die wir kennen, dass die noch nicht da sind, die kriegen wir im Holodeck, diesen Umstand kriegen wir im Holodeck halt noch nicht so gezeigt. Und da gibt's ja vieles. Einfach schon als Beispiel, dass Holodeck-Figuren echte Personen nicht als Fremdkörper erkennen können. Allein das, also dass die Holodeck-Charaktere in dem falschen, echten Spock einen Fremdkörper erkennen, weil der eben spitze Ohren hat und seine Uniform trägt und eben nicht die 70er Jahre Klamotten anhat, die er als Holodeck, als Figur in dem Holoroman tragen müsste. La'an trägt ja die entsprechenden Klamotten, die hat sich ja in Kostüm geschmissen. Der Spock, den sie irgendwann dazu holt, damit er in dem Roman ihren Assistenten spielt, der trägt seine Uniform. Auf dem Holodeck würde das nicht, also auf dem späteren 24. Jahrhundert Holodeck, würde das nicht keine Rolle spielen, weil die Holo-Figuren darauf programmiert wären, das nicht zu erkennen, dass der da nicht hingehört, dass der spitze Ohren hat. Das ist wie Worf, der einen Cowboy spielt. Ein Klingone mit einem Cowboy-Hut ist trotzdem als Klingone zu erkennen, aber der wurde in einer Handvoll Datas eben nicht als Klingone, sondern als Cowboy erkannt, als Sheriff. Oder Geordi, der als Dr. Watson einen Visor trägt und das im viktorianischen London keinerlei Fragen aufwirft. Und das alleine reicht hier aber noch nicht, dass sie Spock als jemanden erkennen, der da nicht reinpasst. Es ist irgendwie alles noch nicht so, da fehlt was. Wir hatten jetzt gerade einfach, weil der Abend noch jung war, uns einen Film angeschaut, der wäre auch mal was hier für Data sein Hals. Ich werde ihn vielleicht mal auf die Liste setzen. Wir werden demnächst einen verwandten Film besprechen. Das war, der Film heißt River, The Time Loop Hotel oder, warte mal, dass ich es nicht richtig sage, doch ja, River, The Time Loop Hotel, Riba Neganide Yo. Japanischer Film von 2023, findet man auf Prime, muss man glaube ich bezahlen. Und das ist eine japanische Science-Fiction-Geschichte, die in einem Dorf spielt, in einem japanischen Dorf, in einem Hotel. Und die keine Angst, ich werde jetzt nicht spoilern, was da passiert, aber ich würde kurz mal erzählen, worum es da geht. Die Menschen, die in diesem Dorf leben, die in diesem Hotel, in diesem Dorf, erleben einen Time Loop von exakt 2 Minuten. Alle 2 Minuten springt die Zeit zurück und sie springen wieder an den Ausgangspunkt dieser 2 Minuten zurück. Das ist eine Zeitreise-Narrativ, das gibt es häufiger. Also sie erleben das als Déjà-vu und wissen schon von dem ersten Sprung zurück, das habe ich doch alles schon mal gehabt. Und diese Geschichte entwickelt sich da. Und du hast irgendwie schon ab 10 Minuten das Gefühl, das kann doch nicht 1,5 Stunden lang gut gehen. Das ist auch so ein Film, der erstmal in die Gänge kommen muss und man das Gefühl hat, das halte ich jetzt nicht 1,5 Stunden lang aus. Das geht nicht. Das schon allein, weil die japanische Schauspielerei, das Kabuki-Theater, wirklich sperrig und unhandlich ist. Und dann entwickelt sich diese Geschichte aber, River, The Time Loop Hotel, zu einer richtig spannenden, rasanten Geschichte, obwohl alles nur in diesem kleinen Dorf passiert, in diesem Hotel, in diesem Flüsschen, in diesem diese kleinen Gebirgslandschaft, in diesem winzig kleinen Dorf. Und diese Leute, die da spielen, das ist immer wirklich exakt alle 2 Minuten, wupp, springt das zurück. Und es ist am Ende spannend. Die Auflösung ist total Banane, aber es bleibt total spannend. Es ist eine Geschichte, die hat Drive, die hat Tempo, die hat Timing. Du bist am Ende zwar irgendwie, denkst du, was habe ich da gerade Bescheuertes gesehen? Das ist bestimmt einer der beklopptesten Filme, den ich seit langem gesehen habe. Aber der ist spannend und der ist am Ende, hat man von River, The Time Loop Hotel das Gefühl gehabt, man hat gerade was wirklich Interessantes, Spannendes erlebt und war am Ende auch richtig involviert. Entschuldigung, ich glaube, ich brauche mal einen Schluck. Meine Stimme fängt gerade an, mich im Stich zu lassen. Das ist nicht gut. Und eben dieses Gefühl, jetzt gerade was Spannendes erlebt zu haben, hat man nach der Episode Space Adventure Hour leider Gottes nicht. Vor allem hatte River the Time Loop Hotel etwas, was Space Adventure Hour nicht hatte, eine schier gefühlt endlose Reihe unvorhersehbarer Wendungen. also nicht gefühlt, aber es, man hatte wirklich das Gefühl, dass alle zwei Minuten, obwohl sich das alle zwei Minuten ja wiederholt, immer wieder an der gleichen Stelle, der Murmeltier, täglich grüßt das Murmeltier. Nur, dass in dem Fall alle Leute diesen Time Loop durchgehen. Aber man hat trotzdem, es passiert immer wieder was Neues, immer wieder was Vorhersehbares, immer wieder neue Wendungen, neue Plot-Twists. Und genau das hat man hier irgendwie so gar nicht. Man wusste irgendwie schon, dass das alles so passieren würde. Es war ja alles schon mal da gewesen. Und als es dann endlich einen Plot-Twist gab, gab es auch nur diesen einen Plot-Twist. Ach, der Mörder ist die Figur, die der Computer Spoiler erschaffen hat, nämlich der böse Spock, weil der Computer sich auf La'an eingestellt hat, schaffe ein Rätsel, das nur ich lösen kann. Ja, das haben wir aber auch schon mit Data als Sherlock Holmes gehabt. Das ist also für uns nicht neu, das ist nur für La'an neu. Das war jetzt halt einfach nochmal, als wir direkt im Anschluss nach dieser Episode Strange New Worlds River the Time Loop Hotel geschaut hatten, hatten wir danach das Gefühl, etwas gesehen zu haben, das uns gefordert hat, das zwar anstrengend war, aber spannend und gut und was wirklich Interessantes, dass wir was wirklich Interessantes gesehen haben. Das hatten wir, genau dieses Gefühl hatten wir vorher, nachdem wir die Episode Strange New Worlds gesehen haben, eben leider nicht dieses Gefühl. Das finde ich gerade wirklich schade, weil das wäre so eine Episode, die hätte eigentlich alles gehabt, um einfach Spaß zu machen, aber irgendwie hat es das nicht getan. Ich habe immer noch den Verdacht, dass ein Großteil daran an der hölzernen deutschen Synchro liegen kann, weil man sieht ja am Anfang, sieht man diese Geschichte, also diese Episode, Teil der Episode aus der Serie The Final Frontier, die Abenteuer der USS Adventure, also diese Serie in der Serie in der Serie. Und die muss ja hölzern sein und die muss sperrig wirken und die muss schlecht geschauspielert sein mit den Kulissen und den Kostümen und den schlechten Dialogen und allem. Danach müsste es aber sehr viel natürlicher wirken und schon das Logbucheintrag von Pike, der dann nach dem Cold Open springt das dann eben ins 23. Jahrhundert und wir sind dann in der Serie, in der richtigen Serie und Pike spricht seinen Logbucheintrag und der klingt schon so hölzern, dass man das Gefühl hat, man ist eigentlich jetzt immer noch da, wo man vorher war, nur sieht jetzt ein bisschen besser aus und braucht erstmal einen Moment, um zu verstehen, ach, wir sind gar nicht mehr auf dem Holodeck-Fernsehserie, wo wir Fake-Fernsehserie, wo wir vorher waren. Und das zieht sich so hin, die Dialoge und die Kameraeinstellungen und das Tempo, es ist alles hölzern in dieser Folge. Die Hoffnung, dass es besser ist, wenn ich das Original schaue, die habe ich noch, aber ich wollte ja hier einen Ersteindruck machen. Wäre also gemogelt gewesen. Und ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust, mir das jetzt irgendwie morgen oder so nochmal anzuschauen. Ich bin in Urlaub. Deswegen gibt es jetzt nur diesen Ersteindruck. Und der ist leider Gottes, muss ich jetzt sagen, tja, das ist nicht so gut. Da kann ich jetzt nicht wirklich, schade, aber das war jetzt so mein Ersteindruck. Ich möchte an der Stelle noch über etwas anderes reden, auch einen mehr oder weniger Ersteindruck, den habe ich jetzt ein bisschen öfter gesehen, den Trailer zur wahrscheinlich nächsten Serie, ich nehme an, dass da keine mehr davor kommt, Starfleet Academy. Ich kann jetzt nicht begeisterter sein irgendwie. Es tut mir leid. Ich könnte begeistert über River the Time Loop Hotel reden, aber auch Starfleet Academy. Vielleicht hätte ich den mir nur einmal anschauen sollen. Den habe ich jetzt, glaube ich, dreimal gesehen, den Trailer. Und jetzt beim dritten Mal hat mich die Begeisterung vollends verlassen. Es ist irgendwie, okay, es ist ein Teaser-Trailer. Es ist einfach nur auch so ein Ersteindruck. Es ist so ein, da kommt was Neues. Und das kommt 2026. Und jetzt kriegen wir so den ersten Eindruck. Und wir haben 30 Jahre drauf gewartet. Ich habe bestimmt mindestens 30 Jahre auf Starfleet Academy gewartet. Ist euch das klar? Ich sitze jetzt gerade hier in Werneck, wo ich in den 90er Jahren Star Trek-Fan war, zusammen mit meinen Geschwistern. Da war die Zeit, als ich zum ersten Mal gehört habe, oh, da ist was in Planung, das nennt sich Starfleet Academy. Huhuhuhu. Und ich war schon damals eher so, finde ich das jetzt gut? Weil ich möchte ja, dass es weitergeht. Es war mir ja schon damals klar, dass die Richtung eigentlich nach vorne gehen sollte und nicht nach hinten, denn nach dem 23. Jahrhundert kam das 24. Jahrhundert. Zu der Zeit, als ich Starfleet Academy zum ersten Mal gehört habe, gab es noch kein Deep Space Nine und keinen Voyager. Es gab Star Trek und es gab Star Trek The Next Generation. Es gab Raumschiff Enterprise, dann gab es die Kinofilme und dann gab es Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert. Und als ich dann zum ersten Mal von Plänen gehört hatte, dass es Starfleet Academy auch, dass da auch was geplant ist, da war dann halt der Plan, ja, das spielt dann, also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war das, was ich damals gehört habe, das spielt zu Zeiten von Kirk und Spock und der TOS-Crew, aber eben früher, als die jung waren und auf die Akademie gingen. Also noch Jahre oder Jahrzehnte vor TOS. Kommt einem bekannt vor, oder? Kommt einem irgendwie bekannt vor. Und damals hatte ich schon das Gefühl, das ist einfach die falsche Richtung. Das geht in die vollkommen falsche Richtung. Nichts gegen Starfleet Academy. Aber auch trotzdem, auch Starfleet Academy hat sich damals, selbst wenn es im 24. oder 25. Jahrhundert gespielt hätte, hätte es sich in die falsche Richtung angefühlt. Ich wollte eine fertige Raumschiff-Crew sehen, die mit ihrem Raumschiff in unbekannte Welten aufbricht und nicht Leute, die auf die Schulbank drücken und dann irgendwann mal in unbekannte Welten aufbrechen dürfen, wenn sie ihr Diplom gemacht haben. In den 90ern habe ich selber studiert. Da war das irgendwie so... dieses Gefühl, da nicht wegzukommen, von der Stelle sich zu bewegen, zurückzugehen, vielleicht nochmal wirklich in die Schule zurück, das war nicht gut. Es war irgendwie so, damals schon so das Gefühl, einfach die falsche Richtung. Und es fühlt sich jetzt schon wieder so an. Es ist das Gefühl, vielleicht ist es einfach nur wirklich subjektiv, es ist mit Sicherheit subjektiv, es ist natürlich subjektiv, weil das ist ja hier ein subjektiver Solo-Podcast, genau darum geht es ja, um den subjektiven Eindruck. Aber ich habe auch diesmal wieder das Gefühl, obwohl sich das jetzt im 324. Ich weiß es nicht, also direkt nach Discovery, 32. Jahrhundert, also, ihr wisst das besser, ich habe Zahlen, wo das jetzt in der fernen Zukunft spielt, ist es trotzdem dieses, habe ich trotzdem dieses Gefühl, das ist ein Schritt zurück. Es ist ein Schritt zurück zu einem alten Konzept, zu einer ollen Kamelle. Und es sieht schick aus und es sieht toll aus und die haben ein Raumschiff, mit dem sie rumfliegen können, also ein Studienraumschiff, ein Kadettenraumschiff und sie sind wieder auf der Erde und können jetzt wir sehen altvertraute Geschichten, wir sehen einen gealterten Holodoc. Naja gut, auch Hologramme nutzen sich irgendwann ab. Besser als wenn sie ihn jetzt CGI-mäßig verjüngt hätten. Das ist mir auch ziemlich Wumpe. Hauptsache der Holodoc ist wieder da, das macht ja wenigstens Spaß. Da freue ich mich ja noch drauf. Und auch so scheinen halt auch so einige Leute aus Discovery da zu sein, den ich jetzt nicht weiß, ob ich mich dann wirklich drüber freuen soll, aber ich freue mich dann. Ist mir eigentlich Tonstörung. Bitte bleiben Sie in der Leitung, bitte bleiben Sie in der Leitung. Der Podcaster versucht gerade seine Gefühle zu ordnen. Nee, ganz ehrlich. Das hat mich nicht angesprochen. Das hat mich einfach überhaupt nicht angesprochen. Es tut mir wirklich leid. Es ist auch so, dass ich bei Discovery halt am Ende der dritten Staffel ausgestiegen bin. Irgendwie eine halbe Folge vor Ende der dritten Staffel gefühlt. Ich weiß nicht, vielleicht was auch. Ein oder zwei Folgen vor Ende der dritten Staffel. Weil es mich nicht mehr gejuckt hat, weil es mich nicht interessiert hat. Weil mich dieser Zeitsprung auch überhaupt nicht wirklich. Da ist Zeit vergangen. Also es war ja schon für mich damals tatsächlich ein gewisses Problem, dass vom 23. zum 24. Jahrhundert wirklich einfach ein Jahrhundert übersprungen wird, irgendwie so 70 Jahre. Aber das konnte man irgendwie noch nachfühlen, ich glaube, es waren ungefähr 70 Jahre, also lass es ein Jahrhundert. Es spielt das nächste Jahrhundert vom 23. ins 24. Jahrhundert, das konnte man noch nachfühlen. Das war weit genug weg, um alles, was sich fremd und neu anfühlt, zu erklären, aber noch irgendwie verbunden mit dem, was vorher da war. Also man konnte Picard und seine Crew irgendwie verbunden sehen mit Kirk und seiner Crew. Man konnte beides noch zusammen sehen. Man hatte das Gefühl, ja, da fehlt was in der Zwischenzeit, was erklärt werden muss. Da fehlt viel. Und es fehlt für mich immer noch viel. Immer noch diese Lücke zwischen Star Trek 6 beziehungsweise 7 und eben dem Beginn von Next Generation. Diese Lücke ist immer noch für mich sehr unzufriedenstellend gefüllt, weil es da ehrlich gesagt einfach nichts gibt. Und das wäre, hätte ich irgendwie, dass es da mal diese Folge, die alte Enterprise gibt, mit Captain Rachel Garrett, so, glaube ich, eine der wenigen Stellen, die da so ein bisschen Fleisch reingebracht haben. Aber trotzdem hat es irgendwie funktioniert, weil es halt nichts, man hat tatsächlich einfach nur ein Nichts übersprungen. Es gibt da nach wie vor immer noch ein Nichts, was übersprungen wurde, was so nur mit Häppchen gefüllt wird. Nur als die Discovery am Ende der zweiten, war es überhaupt die zweite Staffel? Lass mich jetzt nicht lügen. Ich bin jetzt gerade, doch ja, mein Gott, so weit ist es mit mir gekommen. Peinlich. Ich bin ein Star Trek-Podcaster. Darf man keinem Menschen sagen. Als die dann einfach mal die Jahrhunderte, die Äonen gefühlt übersprungen haben, haben sie halt nicht ein Nichts übersprungen, nicht eine leere Leere, ein Vakuum, sondern einfach mehrere Serien, die sich dann ja doch weiterentwickelt haben. Star Trek hat ja irgendwann die Kurve gefunden, die Geschichte dann doch weiter zu erzählen. Mit Picard, mit Lower Decks, mit Prodigy, haben sie es dann geschafft, einfach die Geschichte fortzuführen und zwar in Abständen zu dem, was wir von früher kennen, dass sie sich aufgefüllt hat, dass es sich organisch lebendig angefühlt hat, dass das Universum anwachsen konnte und Discovery ist einfach nur drüber gesprungen, plopp, und irgendwo in der fernen Zukunft wieder aufgetaucht, ohne dass ich da eine Verbindung gefühlt habe. Vielleicht ergab sich die dann in der vierten und fünften. Fünften? Fünften, ich glaube, ja. Mein Gott, ich weiß nicht mal, das weiß ich. Okay, das kann auch mit meinen Zahlenproblemen zu tun haben. Ich bin Star Trek-Podcaster. Ich bin Arzt. Ich bin kein Grundschulmathe-Lehrer. Oh Gott, es ist spät. Es ist spät, seht es mir nach. Ich hätte wirklich fürs Morgen warten sollen. Aber ich hatte morgen wahrscheinlich keine Lust mehr dazu. Und ich weiß nicht. Deswegen ist diese ferne Zukunft einfach nur auch wieder eine Nicht-Zukunft. Und ich weiß nicht. Gibt es irgendwas, was ich... Paul Giamatti als Bösewicht, das Ding, den mag ich. Das finde ich schön, dass er da entlang stiefelt, das Star Trek-Thema singt oder summt oder pfeift, das weiß ich jetzt gar nicht. Das ist schön, das ist ein schöner kleiner Meta-Gag, als mehr betrachte ich ihn auch nicht. Ich finde es nett, dass er in seiner Crew, in seiner Gang, die da hinter ihm herstiefelt, ganz offensichtlich einen Hirschkäfer dabei hat. Da ist ein Typ mit einem Hirschkäferkopf. Das freut mich einfach persönlich, gerade sehr, weil wir hier bei uns im Garten nämlich Hirschkäferlarven gefunden haben, die es zu schützen gilt. Das war, also die waren in einem hohlen Baum und die mussten wir jetzt gut schützen. Und die Hirschkäfer sind also im Leben um 50. Schlumpf und schlumpfigsten Jahrhundert immer noch nicht ausgestorben. Sie sind mutiert und schließen sich einer Gang an. Jawohl, Hirschkäfer sind evil. Das finde ich nett. Ja, Paul Giamatti. Dass er das habe ich jetzt aber auch schon gelesen, ein Tellariten-Klingone-Hybrid sein soll, also eine Mischung. Das habe ich jetzt nicht erkannt, ganz ehrlich gesagt, weil ich weiß, dass in dieser fernen Zukunft sich sowieso das alles sehr, sehr stark, sehr, sehr oft vermischt hat. Auch die Jem'Hadar-Klingonen-Kreuzung ist mir jetzt auch erstmal so nicht als Klingonin aufgefragt, bis ich genau hingeschaut habe. Aber guck mal, ja, Klingonenstirn. Okay, finde ich cool. Eine Jem'Hadar-Hyklonen-Hybridin finde ich cool. Dass Paul Giamatti eine Mischung aus Klingone und Tellarit ist, hätte ich ehrlich im Leben nicht erkannt. Ganz einfach, weil sich die Designs dieser Alien-Spezies über die Serien und Jahrzehnte so oft so stark oder so verändert haben. Also mal von richtig starken quasi Neudesign bis hin zu Variationen, die einfach der Produktionszeit oder so geschuldet sind, drauf gepfiffen. Ich hätte es nicht erkannt, es wäre mir auch nicht wichtig. Aber ich freue mich auf Paul Giamatti, der ist einfach, das ist ein cooler Schauspieler, der coole Typen spielt. Das ist der American Splendor. Wenn ihr nicht wisst, schaut's nach. So. Und mehr ist es jetzt auch nicht. Ich bin gespannt, wie es wird. Anschauen werde ich es mir auf jeden Fall. Also trotz meines Geunkes jetzt gerade die ganze Zeit, das soll mich nicht davon abhalten. Dann werde ich sehen. Vielleicht wird es ja spannend, vielleicht wird es ja toll. Es ist ja nicht so, dass mich, nur weil ich einfach nie ein Fan von Discovery geworden bin, New Trek generell dann enttäuscht hat. Im Gegenteil, ich bin sehr froh, dass New Trek weitergemacht hat. Ach ja, übrigens, Starfleet Academy mit Kirk und Spock in jungen Jahren, das hatten wir ja schon. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Das sind die J.J.-Filme, beziehungsweise der erste J.J.-Star Trek-Film. Das ist Starfleet Academy mit Kirk und Spock und Pille in jungen Jahren. Ja, was war's denn? Das, also, ehrlich, also, auf Deutsch, ich habe nicht mal, also, nicht 3 Jahrzehnte gewartet, sondern 2 und dann hatten wir das schon. Das ist ja nun wirklich, ach nee. Es ist nicht mal mehr eine alte Idee, es ist eine alte Idee, die wir schon hatten. Die wir schon neu präsentiert bekommen haben. Och Gottchen. Ich weiß nicht, ich höre jetzt auf. Es ist spät und der Onkel muss ins Bett. Das hätte ich von vornherein machen sollen. Ernsthaft. Eine sehr unzufriedenstellende Folge. Und das war es beim letzten Mal irgendwie auch schon so ein bisschen. Vielleicht war es gar nicht so gut, diese Ersteindrücke zu machen. Da setze ich mich so unter Druck. Oh, jetzt muss ich gleich noch was dazu sagen. Was soll's? Kann man jetzt eben... Schreibt mir Kommentare. Macht das momentan bitte nicht per E-Mail, weil ich momentan Schwierigkeiten habe mit dem E-Mail-Server. Der ist umgezogen und seitdem komme ich an E-Mails, zumindest kontakt@data-sein-hals.de, an die komme ich gerade gar nicht ran. Schreibt mir Kommentare in unter die Shownotes www.data-sein-hals.de oder schreibt mir Kommentare auf Dings, auf Blue Sky oder auf Facebook, da kriege ich das noch mit. Oder eben Postkarte, ne, freue ich mich auch, wenn ich dann am Ende meines Urlaubs wieder in Köln zurückkomme, dann sehe ich die und freue mich drüber, wenn die da auf mich im Briefkasten, die Postkarten warten. Die Adresse findet ihr im Impressum. Und ansonsten sagt es einfach weiter und seid nicht so enttäuscht, dass das hier gerade irgendwie wirklich sich diese Ersteindrücke jetzt gerade so als Sommerlochfüller par excellence entpuppen. Ich hätte mir jetzt auch was Tolleres gewünscht. Sommerlochfüller, irgendwas mit Tieren. Ich empfehle in dieser Hinsicht die Nabelshow, da fühle ich das Loch, das Sommerloch mit Tieren. Verbrannte Mäuse, ich sage nur, die Welt, ein trauriger Ort, wenn fiese orangene Mäuse, nein nicht fiese, wenn Liebe, also orangene Mäuse verbrannt werden von fiesen, bösen Menschen, die... Was hat die Maus euch denn getan? Was sie mir angetan hat, über 2 Jahrzehnte lang, das weiß ich. Aber was hat die Maus euch getan? Die hat euch nichts getan. Ja, warum habt ihr sie verbrannt? Das ist gemein gewesen. Nee, so, hört die Nabelshow. Und ansonsten, es geht hier auch demnächst weiter mit mehr Leuten im Podcast. Und dann wird es auch hoffentlich wieder ein bisschen interessanter. In dem Sinne, gehabt euch wohl, lebt flott und in Frieden und bleibt mir gewogen. Tschüss.
Des Podcast-Imperiums.